Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken, Agenturen und Plattformen und natürlich auch die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich schreibe gerade ein Buch über Influencer-Marketing. Es erscheint im Oktober und soll zeigen, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Für mich bietet der Podcast also spannende Erkenntnisse für meine Recherche, für euch hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Heute spreche ich mit Marktforscherin Dr. Sandra Gärtner und wir widmen uns einem ganz wichtigen Thema, nämlich der Werbewirkung von Influencer-Marketing. Es ist tatsächlich so, dass die Disziplin ja wirklich noch sehr jung ist und die Standards einfach noch nicht ganz so ausdefiniert sind wie zum Beispiel in der klassischen Werbung und im Online-Marketing. Und Sandra ist eben eine der Personen, die sich jetzt dieser Sache annehmen möchte und einen Weg aufzeigt, der ganz individuell auf die Disziplin zugeschnitten ist, weil man sie eben nicht behandeln kann wie jede andere Werbeform oder nicht behandeln sollte wie jede andere Werbeform. Sie wird uns gleich erzählen, welche Möglichkeiten eben die Marktforschung bietet, um herauszufinden, wie Influencer-Kampagnen auf den Rezipienten am Ende wirken und auch, wie die Forschung den Unternehmen langfristig helfen kann, diesen einen Perfect Match zu finden, also den absolut besten Influencer für das eigene Vorhaben, um die eigenen Ziele zu erreichen. Mir hat das Gespräch persönlich sehr viel Spaß gemacht, weil das ganze Feld der Werbewirkungsforschung auch für mich noch ziemliches Neuland war und ich es aber für das Buch natürlich super wichtig fand, das aufzuarbeiten und auch den aktuellen Stand der Forschung so ein bisschen abzudecken. Und Sandra kann es wirklich unglaublich gut erklären und vor allem verständlich näher bringen, auch für den Normalo. Also weiß ich, dass die Folge für uns alle einfach sehr, sehr viele spannende Informationen und Insights bereithält. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Liebe Sandra, hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch, danke.
Ja, du bist Marktforscherin, Beraterin, Unternehmerin und wir reden heute über das wunderbare Thema Wirkung von Influencern und die Frage, wie kann man diese Wirkung wirklich messbar machen und auch Influencer-Kooperationen wirklich messbar machen und ihren Erfolg zeigen. Und ich fände es aber vorab, bevor wir ganz tief einsteigen, ganz toll, wenn du uns einfach mal ein bisschen durch deinen Werdegang führst und erzählst, wie wird man eigentlich Werbewirkungsforscherin, wie kommt man in diesen Bereich und was hat dich dann auch zum Influencer-Marketing geführt?
Ja, ein langer Weg. Ich bin so mittlerweile ein Urgestein und eigentlich gar nicht so richtig Influencer-Marketing-Zielgruppe mit meinen 44 Jahren. Ich bin seit 20 Jahren in der Mediaforschung tätig und habe in Hannover Medienmanagement studiert in den 90er Jahren. Ja. Und da hat man das Handwerkszeug zum Mediaforscher beigebracht bekommen. Und das Thema hat mich damals schon fasziniert. Während die anderen im Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung auch gerne Journalisten werden wollten, bei denen hat es dann für den Journalismus nicht gereicht, dann sind sie Forscher geworden. Bei mir war es von vornherein so, dass ich gerne geforscht habe und sehr hohe Zahlenaffinität habe. Und das macht sehr viel Spaß. Und dann habe ich 2000 meinen ersten Job hier in Hamburg bekommen bei Gruner und Jahr. Durfte dort alles mischen, was ich mir nach meinen diversen Praktika gewünscht habe. Nämlich, das war ein Job, eine Mischung aus PR, Marketing und Online-Research. Und bin da in der Marktforschung beim Vermarkter EMS dann gelandet und habe dort die Marktforschung mit aufgebaut. Und der nächste Step war dann bei AOL die Marktforschung zu machen. Und das sind sehr, sehr schöne, spannende Unternehmen gewesen, wo ich viel spannende Dinge gelernt habe. Und und dann habe ich mich damit 2007 selbstständig gemacht als Media Research 42. Das bin ich auch immer noch. Und dann habe ich vor ein paar Jahren mit meinem Mann zusammen Green Ads gegründet. Das ist ein Institut Marktforschung, die Bäume pflanzt. Und da erzähle ich halt sicherlich im Laufe unseres Gesprächs noch ein bisschen was dazu. Aber das sind so meine Stationen und ich bin leidenschaftliche Markt- und Mediaforschung. Ich sage immer Mediaforscherin mit Leidenschaft und grüner Seele.
Ja, das klingt sehr, sehr schön. Genau, und diese Haltung kommt ja auch so eben in eurer Unternehmensphilosophie immer sehr gut durch. Mit was für Anliegen oder Problemen kommen denn Unternehmen zu euch und wie könnt ihr denen dann helfen, diese Anliegen anzugehen und Probleme zu lösen? Also welche Leistung bietet ihr an sozusagen?
Ja, das kommt aber ein bisschen darauf an, welchen Hut ich gerade aufhabe. Also als Media Research 42 bin ich quasi für alle Unternehmen da, die ein Marktforschungsthema haben. Aber aus meiner Vergangenheit kommen diese Kontakte sehr häufig aus dem Mediabereich. Das heißt, es sind Online-Vermarkter, es sind Telekommunikationsanbieter, große Konzerne meistens, Unternehmen, die mit Werbung im weitesten Sinne ihr Geld verdienen und Medialeistungen sichtbar machen wollen. Aber es können eben auch über die verschiedenen Projekte, die ich mittlerweile gemacht habe, das sind meine Kunden reichen von Google über die Telekom beziehungsweise T-Online habe ich lange Gremienarbeit gemacht. Ich habe für Google Research PR mitgemacht, das heißt gezeigt, was Google für coole Marketingstudien eigentlich hat und die unter den Marketingentscheidern publik gemacht. Ich habe eine Marketingentscheideranalyse gemacht. Ich helfe im Großen und Ganzen Kunden dabei, ihre Kunden besser zu verstehen und das heißt, ihnen besser helfen zu können und damit natürlich dann ihr Geschäft auch besser umzusetzen. Und ja, das mache ich sehr gerne und mit sehr viel Freude.
Ja, und mit Green Ads verfolgt ihr ja nochmal ein ganz besonderes Konzept. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich würde sagen, die Baumspende ist ja da wirklich total eng verknüpft mit. Also was macht dieses Unternehmen nochmal ein bisschen anders, sodass ihr auch das eben ja herausgegründet habt dann aus deinem ursprünglichen Unternehmen? Was ist da der Ansatz und was macht ihr da so Spannendes?
Ja, als Media Research 42 bin ich eigentlich nur Beraterin, ne? Ich bin so quasi die betriebliche Marktforscherin, die vielen Unternehmen fehlt und dann das Vehikel, wenn irgendwie jemand aus dem Produktmanagement oder aus Marketing eine Frage hat, dann wird man normalerweise in die Marktforschungsabteilung gehen und fragen, wie können wir denn das lösen? Ich brauche Antworten. Und die haben dann keine Marktforschungsabteilung oder die sind überlastet und dann fragen sie mich. Und ich gucke dann, mit welchem Ansatz man wie den Unternehmen helfen kann, briefe dann das richtige Institut, sag, wie viel Budget, für was man was, welchen Ansatz fahren kann und macht die ganze Konzeption und Analyse. Das heißt, ich forsche nicht selbst. Beziehungsweise ja, meine Mutter denkt zwar immer noch, ich rufe Leute an und frage sie aus oder stehe in der Straße. Ich glaube, mittlerweile glaubt sie das nicht mehr, aber es ist halt gern genommen, wenn man hört, was ich mache. Mhm. Mit Green Ads war es so, wir wollten mehr machen als nur Berater sein. Und wollten den ganzen Prozess des Erhebens und Einladens und die Kommunikation mit dem Befragten selbst auch tun, also den Teil der Wertschöpfungskette auch mitgestalten, weil mir wichtig ist, dass Nutzer und Befragte, die sind das Asset, die liefern die Daten. Und mir geht's tierisch auf den Keks, dass da draußen so viele Pop-ups in der Welt sind und mal eben die Leute nerven und fragen, ihre Meinung ist uns wichtig, nur 3 Minuten, wollen Sie nicht hier nochmal einen Kommentar abliefern und da nochmal ein Feedback geben und wie war es denn an dem Ort? Und das alles immer für umsonst, ne? Und die Targeting-Anbieter wollen ganz viel Daten einsammeln und damit ihre Daten, mit denen sie Geld verdienen, anreichern. Die ARG of Internet Facts möchte gerne auch Nutzerdaten haben, um eine große Reichweitenstudie zu machen für den Digitalbereich. Und das alles ohne Incentivierung. Und ich finde, das ist respektlos dem Befragten gegenüber. Die machen immer weniger mit. Man muss immer mehr Traffic raushauen, damit überhaupt genug Befragungen reinkommen. Und wir fahren den Ansatz, dass man Befragten auf Augenhöhe begegnen soll und sie wertschätzend behandeln soll. Und die Baumspende ist eine neutrale Incentivierung. Und unser Vorbild ist die Suchmaschine Ecosia. Die sind ach, ja Pflanzen, ja. Genau. Und das ist mein großes Vorbild quasi, was die mit Suche können. Mein Mann könnte zwar auch eine Suchmaschine programmieren, das war sein eigentliches Anliegen, der kommt aus der Ecke, Softwareentwickler, aber ich habe gesagt, ich bin besser in Marktforschung und deine Softwarearchitekturarbeiten für deine Kunden und ich kümmere mich aber um Green Ads in erster Linie und dann muss es was mit Marktforschung sein. Also lag nahe zu sagen, wir machen Marktforschung, die Bäume pflanzen. Und ja, das ist jetzt beides meine Passion. Bäume pflanzen, zur Not auch ohne Marktforschung. Aber Marktforschung mache ich auch weiterhin sehr gerne.
Ja, ist eine tolle Verbindung dann irgendwie für dieser genau. Welt. Also ist es dann wirklich so quasi, dass jeder Teilnehmer an einer Befragung, die ihr durchführt, mit seiner Antwort dann eine Baumspende oder einen Baum quasi pflanzt? Oder wie läuft das?
Genau, also jede Green Ads-Befragung, die beauftragt wird, ist immer damit verknüpft, dass wir die Befragten mit einer Baumspende incentivieren. Die kostet 1 Euro. Kann man sich gut merken, ist, finde ich, auch ein Satz, dem ein Befragter wert sein sollte. Wenn ich irgendwie heute in so einem Panel einkaufe, dann kosten die mindestens das Doppelte, auch wenn es einfach zu rekrutierende Zielgruppen sind. Und die Baumspende, haben wir auch rausgefunden, ist eine sehr neutrale Art, Dankeschön zu sagen, kostet nicht viel. Das sind die Daten auch mindestens wert. Und wenn jemand eine andere Befragung machen möchte, die er anders incentiviert, dann kann er das gern auch machen. Dann bin ich aber als Media Research 42 unterwegs und suche mir einen Panelanbieter oder so. Ja. Aber mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass wir ganz klassische Media Research 42 Projekte mit Green Ads incentivieren. Das heißt, ja, die machen ihre Kundenbefragung, die ich schon seit Jahren mache. Die haben früher irgendwelche Bücher verlost oder Tickets oder Amazon-Gutscheine oder eben gar nichts gemacht. Und die habe ich mittlerweile auch zum Großteil davon überzeugt, dass so eine Baumspende auch im B2B-Bereich total nett ist und auch wirklich nicht so ins Budget geht. Und alle freuen sich und fühlen sich gut dabei.
Ja, voll super. Genau, und jetzt hast du dich mit Green Ads ja wirklich auch auf diesen Bereich Influencer-Marketing ein bisschen spezialisiert. Also gehst da auf jeden Fall voran. Und das finde ich sehr spannend, weil die Disziplin ist einfach noch wahnsinnig jung und das Thema Messbarkeit ist für alle super wichtig, aber man hat das Gefühl, es ist noch wenig ergründet und wenig standardisiert. Genau, also vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie kam es dazu, dass du dich diesem Feld geöffnet hast und ja, wie erlebst du gerade die Werbewirkungsforschung im Influencer-Marketing?
Ja, ich bin so ein bisschen immer noch im Flow. Es hat mich total angefixt, das Thema, weil ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt. Damals vor fast 20 Jahren, als die Argov Internet Facts entstanden ist, da war ich maßgeblich beteiligt. Wir hatten damals 2000, habe ich ja schon gesagt, war ich bei Gruner & Jahr angefangen und da gab es den Online-Reichweiten-Monitor, den haben wir dann mit ein paar Vermarktern gegründet. Und man musste irgendwie rausfinden, wie viele Internetnutzer gibt's denn da draußen? Und das ist ein relevanter Werbemarkt. Und dazu muss der Werbemarkt wissen, wie viele Leute sind denn da? Und wie sehen die denn aus, die Zielgruppen, die ich da online erreichen kann, jenseits von männlich, jung und gut gebildet? Und wen erreicht man auf den verschiedenen Umfeldern? Also musste eine Reichweitenstudie her. Und dann haben sich die Vermarkter zusammengeschlossen und das war schon so eine Goldgräber-Pionierstimmung. Und es war total cool in der Zeit, in diesem Online-Bereich zu arbeiten. Und da fühle ich mich jetzt so ein bisschen zurückversetzt. Wir wurden damals in so einen Think-Tank eingesperrt, weil die Vermarkter-Chefs gesagt haben, liebe Forscher, denkt euch mal was aus. Hier habt ihr Geld. Und dann haben sie uns in so einen Think-Tank einen Tag gesperrt und ich hatte mein Dissertationsthema, weil wir da coole Ansätze durchdacht haben. Und daraus ist die Argov entstanden, die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung. Man hat dann daraus die Internet-Facts entwickelt, die mittlerweile Daily-Facts heißt und Digital-Facts und wie auch immer. Und habe ich von AOL ganz viel Zeit bekommen, mich da mit der Methode zu beschäftigen und habe, wie gesagt, nebenbei promoviert zu dem Thema. Und jetzt ist dieser Digitalmarkt ein Stück weit etabliert und professionalisiert. Und jetzt gibt's neue Kanäle und dieses ganze Thema Influencer-Marketing ist ja letztlich so ähnlich. Die neue Generation wächst mit diesen Umfeldern auf. Die verbringen ihre Zeit auf den Social-Media-Plattformen und dort erreicht man sie. Das sind die Umfelder, wo Werbekunden mit ihren Zielgruppen in Kontakt treten können. Und das ist total spannend, diesen Kanal eben auch zu professionalisieren. Und aus forscherischer Sicht heißt das eben, zu zeigen, wen erreiche ich dort? Und wenn man dann die Budgets hat und man Kampagnen gefahren hat und man sieht, dass die funktionieren, zu zeigen, dass sie funktionieren. Also das, was ich mache, ist, Medialeistung sichtbar zu machen. Und der Markt ist neu. Das macht total Spaß, den zu professionalisieren und zu zeigen, was da drin steckt. Weil ich sage immer, ich habe schon seit 20 Jahren Werbewirkungsforschung für Digitalvermarkter. Vorher-Nachher-Messung mit Cookie-Tracking, das habe ich damals auch mit entwickelt für EMS. Die waren die Ersten, die das mit der Kinney-Studie damals noch gemacht haben. So läuft das immer noch und das Gleiche machen wir jetzt für Influencer-Forschung. Und da kommt jetzt dieser Green-Ads-Ansatz das erste Mal so richtig zum Tragen, weil ja, der Weg, das über die Influencer zu machen. Die Influencer laden ihre Follower zur Befragung ein. Das ist halt, da ist jetzt diese Baumspende, das Element, was ja, ein wesentlicher Kern ist, damit das Ganze funktioniert. Und es ist total innovativ und ich bin voll geflasht, wie gut das alles funktioniert und wie cool dieser Kanal ist. Genau, deshalb mache ich das.
Voll schön. Ja, ich habe ja auch schon die Freude gehabt, an einem deiner Webinare teilzunehmen und ich fand, da kam deine Freude an dieser Disziplin total durch und deine Begeisterung. Deshalb, ja, total schön, das zu sehen. Und wir gehen jetzt auch wirklich noch mal ein bisschen tiefer rein und du kannst jetzt einmal vielleicht gleich kurz erklären, wie ihr wirklich vorgeht, wenn ihr gerade den Erfolg von Kampagnen, also Influencer-Marketing-Kampagnen nachweist. Genau, weil wir also steigen, ich würde sagen, so in zwei Bereiche heute etwas tiefer ein. Einerseits wirklich diese Frage, wie kann man Erfolge von Kampagnen messen in diesem Bereich? Wie kann man zeigen oder doch nachweisen, wurden die Ziele wirklich erreicht, die man sich vorher gesteckt hat? Und das Zweite wäre dann wirklich im Stadium der Identifikation. Da unterstützt ihr ja auch Unternehmen herauszufinden, wer ist wirklich der richtige Influencer für meine Marke und für mein Ziel. Genau, und das kommt dann später, aber jetzt wenden wir uns Punkt 1 zu. Und vielleicht kannst du diesen innovativen Ansatz, den ihr ja eben fahrt mit der Baumspende, nochmal ein bisschen erklären. Also ich fand es ganz toll. Ich habe den Mechanismus ein paar Leuten in ganz unterschiedlichen Situationen vorab schon mal erklärt und habe das immer hergeleitet. Innovativer Ansatz, es läuft über die Befragung über den Influencer. Und immer, wenn ich die Baumspende erwähnt habe, da ist bei allen so ein Blitzern in den Augen aufgegangen und alle haben gesagt, ach Mensch, wow, das ist aber mal was Tolles. Also es scheint wirklich bei allen irgendwie was auszulösen. Aber vielleicht kannst du es in deinen eigenen Worten mal beschreiben. So, was macht ihr genau und was ist der tolle Vorteil daran?
Ja, also ich finde, das ist einfach so ein schönes, greifbares Dankeschön, passt in den Zeitgeist und wir haben auch damals mal eine Grundlagenstudie gemacht, warum eben monetäre Ansätze mit Punkten, da muss man wieder Daten hinterlassen, wo man irgendwie sein in so einem Panel beitreten und so weiter. Das ist alles viel zu kompliziert und löst so Kritik aus. Und die einzige Kritik, die wir bekommen haben, ist, ich finde das super mit der Baumspende. Auf jeden Fall würde ich da mitmachen. Man kriegt halt auch Leute, die sonst nie an Marktforschung teilnehmen. Der einzige Kritikpunkt, warum Leute nicht mitmachen würden, ist nicht etwa keine Zeit oder Marktforschung ist doof, sondern dass sie uns nicht glauben, dass wir diesen Baum tatsächlich pflanzen.
Okay,
ja. Hat uns mitgegeben, das ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Marke, dass wir diese Bäume pflanzen. Und haben wir ein tolles Projekt in Sambia und mit Reforest machen wir das zusammen. Und in unserem Baumprojekt, da berichte ich dann auch immer, wie die Bäume wachsen und wie viele es sind und die macht deutlich, dass wir diese Bäume pflanzen. Ich halte das auch total total klar nach und so weiter. So, wenn man das rübergebracht hat, ist eigentlich alles klar. Die sind alle glücklich. Wenn ich eine Befragung mache, egal ob im B2B-Bereich, unsere Content-Marketing-Entscheideranalyse, die wir gemacht haben, da kam sein Feedback war auch, es sind ja damit nicht so viele Leute, die man befragt, aber das eine war dann auch, nee, ich mache nicht mit, damit ich hinterher die Ergebnisse kriege, das machen die ja alle. Den Baum fand ich super. Das macht einfach eine Freude. Also man hat so was Konkretes getan für die Welt und es macht mir wahnsinnig Freude, dazu beizutragen, irgendwo das Vehikel zu sein, da einen riesen Wald zu pflanzen. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich meine, meinetwegen kann auch jeder mit irgendwelchen anderen Organisationen Bäume pflanzen, das geht ja auch, ne? Das kostet auch einen Euro. Aber das ist einfach ein ganz, ganz schönes Instrument, um Freude zu bereiten, weil dieses Pflanzen macht Freude, es ist so konkret, es tut was gegen den Klimawandel, es hilft einem anderen Kontinent, dem es nicht ganz so gut geht wie uns. Und mittlerweile pflanzen wir eben auch Bäume in anderem Kontext. Ne? Also die Erzieherin aus der Kita hat letztens gesagt, sie hat kein Geschenk für ihren Mann, ob sie nicht auch 25 Bäume verschenken kann. Da habe ich ihr eine Baumurkunde ausgedruckt und sie konnte sie direkt bei mir kaufen. Und das können auch Unternehmen mit ihrer Baumstadt-Karte-Aktion, können Sie bei uns Weihnachten Ihre Weihnachtskarten mit Bäumen quasi pflanzen. Und das ist als Marktforschungs-, also als Incentivierung für Marktforschung halt total super geeignet. Und dieser Spirit kommt jetzt gerade bei den Influencer-Befragungen halt sehr schön rüber, weil ich als Feedback, wir haben am Ende unserer Befragung immer so ein, im Studium hieß das dann die Kotzkübelfrage. Am Ende, das macht eben das kennt jeder vielleicht auch von sich, wenn man irgendwas gemacht hat oder ein Gespräch geführt hat mit jemandem, dem man irgendwie, was nicht so gut gelaufen ist, ist aber immer schön, wenn man am Ende nochmal sagen kann, warum man sich jetzt so fühlt, wenn man sich so fühlt. Und wenn man eine Befragung gemacht hat, die doof gelaufen ist, dann will man das am Ende auch irgendwie kundtun. Hm. Und wir geben da die Chance und wir haben so eine Qualitätssicherungsfrage, wie man die Befragung fand, ob zu lang, eigentlich zu lang und aufwendig, aber für eine Baumspende in Ordnung. Trotz Baumspende zu lang und aufwendig oder hätte auch gern mehr sein dürfen. Ne? So, also wie die Angemessenheit der Länge war und so, damit wir auch eine Ahnung haben, wie viele Fragen wir so stellen können, was für was so ein Baum noch okay ist und wann es dann aber auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Und das funktioniert bei den Influencer Facts und bei den Werbewirkungsstudien, die wir jetzt mit den Influencern gemacht haben, besonders gut, weil da kommen dann auch mal offene Kommentare noch zurück. Die finden das zu quasi 99% angemessen und für die Baumspende vollkommen okay. Viele sagen auch, hätte auch noch mehr sein dürfen. Und die Kommentare sind durchweg positiv. Also ich habe eine Handvoll. Wir haben jetzt mehrere tausend Befragte drin. Ich habe wirklich eine Handvoll Kommentare, die ein Stück weit negativ sind, ne? Ja. Weil die Befragung zu persönlich war, obwohl sie ja hätten wegskippen können, die Einkommensfrage zum Beispiel. Oder weil sie eben nicht glauben, dass die Bäume gepflanzt werden. Aber eigentlich, die meisten sagen wirklich, total schön. Ja. Ich sehe immer, dass die Leute dann auch auf unsere Screenout, wir haben so eine Screenout-Website, wenn die Befragungen voll sind. Mhm. Und da können die Leute dann gucken, wo diese Bäumchen gepflanzt werden. Und das ist auch am Ende der Befragung, sieht man auch, wo die Bäume gepflanzt werden, kommt man auf unsere interaktive Webmap. Und man kann eben auch als Privatperson Bäume kaufen. Und wenn die Leute nur einen Baum kaufen, dann stürzt es uns ein bisschen ins Minus, weil wir dann sind die Transaktionskosten für uns höher als die Baumspende. Aber ich sehe dann immer, wie hoch die Pings sind auf der Seite. Und die Leute kaufen tatsächlich auch Bäume dann selber, weil sie das so cool finden. Ja. Ja. Und daran sehe ich dann, wie groß die Nachfrage ist und das Interesse daran. Ja.
Ja. Also läuft es in der Praxis tatsächlich so, wenn eine Kampagne gerade läuft mit einem Influencer, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, dann befragt er über seinen Kanal seine Follower, oder? Das ist das Prinzip dahinter.
Ganz genau.
Und gibt es dann, also wo findet die Umfrage selber statt? Fügt er dann einen Link ein oder so in seiner Infobox und sagt, okay, klick da drauf und dann...
Also die Idee für die Influencer-Facts ist quasi entstanden, nachdem wir so eine kampagnenbegleitende Marktforschung gemacht haben für einen Kunden, die Volksbanken und Raiffeisenbanken waren das, der Bundesverband Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und die sind sowieso relativ innovativ mit ihren Ideen und den Kampagnen und wollten das Ganze mit einer Marktforschung belegt haben. Und da habe ich halt schon die Idee gehabt, wir machen das so, wie es auch im Digitalbereich ist. Wir fragen vorher und nachher. Also man hat dann eine Uplift-Studie. Da brauche ich immer eine Kontrollmessung vor einer Kampagne und eine Testmessung, nachdem die Leute Kontakt zur Kampagne hatten. Mhm. Und das macht man im Digitalbereich mit so einem Cookie-Tracking. Das heißt, ich frage mit Pop-up-Befragungen vorher rein und nachher rein. Hatte ja schon gesagt, dann ist es etwas schwierig, da genug Fälle zusammenzubekommen. Und im Influencer-Bereich haben wir gedacht, das machen wir genauso, nur auf den Kanal angepasst, dass die Influencer diesen Link streuen unter ihren Followern. Mhm. Das machen die natürlich auch nicht einfach so. Das ist ja sonst wie eine Kampagne, die man bezahlen müsste. Die wollen dann wissen, wofür das gut ist und so. Und finden das aber mit den Baumspenden auch super. Das heißt, sie sind ja dann dafür verantwortlich, dass ein paar hundert Bäume auch gepflanzt werden. Und die merken halt, dass es ihren Followern mit den Befragungen auch gut geht, können auch vorher in den Fragebogen reingucken. Und genau, wir fragen die Follower vorher und der kriegt einen individuellen Befragungslink, den kann ich dann nach einem Datensatz ihm zuordnen. Mhm. Und jeder Influencer macht sozusagen ein kleines Töpfchen in der großen Stichprobe. Das ist bei den Influencer-Facts so, das ist auch bei den kampagnenbegleitenden Werbewirkungsstudien so. Bei den kampagnenbegleitenden Werbewirkungsstudien ist es so, wir haben meinetwegen eine Kampagne mit 5 bis 10 Influencern. Das ist sogar so der Durchschnitt, mit dem man dann zusammenarbeitet. Mhm. Und ein repräsentativer Teil von denen macht halt vorher die Befragung, kriegt einen eigenen Link. Und den gleichen Link, den setzen sie auch hinterher. Und ich kann dann sehen, welche Befragungen waren vorher, welche hinterher. Und man guckt sich dann die klassischen Werbewirkungs-KPIs an und sieht dann den Uplift zwischen vorher und nachher. Das ist das, was sie in YouTube-Brand-Uplift-Studien sehen, in Display-Werbung und in allen anderen klassischen Kanälen auch. Das sind solche Brand-Uplift-Studien.
Genau. Ja, und das habt ihr ja genau mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken wirklich ganz toll gemacht. Da ging es ja, ich glaube, um die Bewerbung des Girokontos auch, oder?
Nee, es ging um
das war Quitt.
Ja, genau. Switch, okay. Die Bezahl-App ist ja ein kompliziertes Produkt eigentlich. Jedenfalls muss man das, ein erklärungsbedürftiges Produkt. Kompliziert ist es nämlich gar nicht. Das soll ja die Kampagne auch rüberbringen, dass es total easy ist und nicht alle mit den Konkurrenten ihre Bezahlgeschichten machen, die ich jetzt nicht nenne, aber. Und Quitt kennt man ja vielleicht auch schon, weil die Konkurrenz der Volksbanken und Raiffeisenbanken das Produkt auch nutzt, nämlich die Sparkassen. Und und die hatten halt das Kampagnenziel, die Botschaft, dass die Bezahl-App gut funktioniert, einfach zu bedienen ist und eben auch jetzt für Volksbanken und Raiffeisenkunden zur Verfügung steht. Und da hatten sie eine sehr, sehr coole Influencer-Kampagne gemacht. Und ja, als Werbewirkungsforscherin muss ich ja sagen, also Werbung wirkt immer und ich kann es auch immer nachweisen, aber sie wirkt natürlich besser, wenn die Kampagnen auch wirklich gut sind. Und in dem Fall war es ein einfaches, das nachzuweisen, weil die Kampagne einfach cool war. So, und da haben wir dann gezeigt, dass die Bekanntheit für Quitt 27% gestiegen ist. Das ist ein klassischer Werbewirkungs-KPI, ne? Die Brand Awareness gesteigert werden konnte.
Ja.
Aber auch sowas wie die Zuordnung zur richtigen Marke dieser Bezahlfunktion, die hat sich verfünffacht. Also vorher, das geht zu den Sparkassen und jetzt wissen sie, die Volksbanken machen das auch, die Volksbanken und Raiffeisenbanken. Von daher, das war eine sehr schöner Case.
Ja. Und die Vorteile, die diese Methode ja generell bietet, ist, dass sie einfach, du hast es eben schon erwähnt, es ist manchmal schwer, genug Leute für ein Panel so zusammenzubringen. Und das fällt das jetzt damit etwas leichter, würdest du sagen? Also diese an die entscheidende Zielgruppe auch ranzukommen oder also bestätigst du das?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben bei diesen Pop-up-Befragungen halt deutlich sinkende Response-Raten. Man muss wahnsinnig viel Traffic irgendwo haben wenn ich viel raushaue, dann kriege ich auch irgendwie genug Fälle zusammen, aber die sind dann quasi nicht repräsentativ, weil nur gewisse Menschen bei sowas mitmachen. Und wir haben halt in der Grundlagenstudie schon gezeigt, dass diese Baumspende dazu führt, dass ich eben nicht nur eine höhere Response habe, sondern dass sie auch breiter gefächert ist. Das heißt, ich kriege ein breiteres Abbild derjenigen, die ich da befragen möchte, weil ich eben auch diejenigen kriege, die sonst nie bei sowas mitmachen. Wir sind halt immer, wenn wir es auf Websites machen, sind wir halt unaufdringlich eingebunden. Das ist halt neben der Baumspende der andere Punkt, wie wir das mit Green Ads umsetzen, dass wir eben solche Pop-ups nicht schalten, sondern wir sind dann immer unaufdringlich am unteren Bildschirmrand. Und wir schaffen trotz der Unaufdringlichkeit mehr als doppelt so hohe Response-Raten, wenn man jetzt mal das als Wert nehmen möchte. Mhm. Ganz wichtig, die Datenqualität ist halt viel besser, als wenn ich diese Mini-Befragung habe, die mal so. Ja, weil die Leute, die wollen sie wirklich zu Ende machen, um auch diesen Baum zu kriegen. Und die brechen nicht ab. Also klar brechen ein paar ab, aber deutlich weniger, als das bei klassischen Online-Befragungen der Fall ist. Genau, wir haben mehr und eine breitere Vielfalt und die Datenqualität ist besser. Und man kann eben auch mehr Fragen stellen dafür. Das heißt, also wir können locker 20, 25 Fragen stellen. Also bis 10 Minuten ist gar kein Problem. Und das kann man bei anderen Online-Befragungen eben nicht.
Ja. Wo habt ihr euch denn inhaltlich, also vielleicht auch in welcher Branche oder so, gerade wenn es um die Influencer und dann auch ihre Zielgruppe ging, bewegt? Weil ich frage mich, ob das generell wirklich durch die Bank weg für alle Kunden und Unternehmen und Industrien funktioniert oder ob es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Bereiche gibt, ohne jetzt Vorurteile oder so zu haben, die vielleicht einer Baumspende jetzt nicht ganz so empathisch offen und begeistert gegenüberstehen, sondern sich so denken, ach nee, danke, für mich nicht. Keine Ahnung, wer jetzt, aber vielleicht, dass es im Bereich Gaming oder so vielleicht nicht so gut funktioniert wie im Bereich Food, Nachhaltigkeit und Yoga zum Beispiel. Würdest du das auch so sehen oder gibt es da, ist es wirklich in der Breite auch thematisch generell, dass die Zielgruppe da total offen ist, die ihr befragt?
Also generell, also unsere Grundlagenstudie zeigt eben, dass ich eine größere Breite habe, weil eben auch bei anderen Befragungseinladungen immer ich einen Bias drin habe. Ne? Es sind bestimmte Menschen, die eher mitmachen. Wobei ich als Mediaforscherin ehrlicherweise auch sagen muss, so eine klassische, sehr, 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 sehr repräsentative Media-Analyse, wenn so ein Interviewer bei mir an der Haustür klopfen würde, selbst ich als Marktforscherin würde nicht jeden auf mein Sofa lassen und dann mal 2 Stunden Interview führen. Ne? Da fragt man sich auch, welcher Typ Mensch macht da mit?
Überhaupt mit, ja.
Beeinflusst das denn aber die Ergebnisse? Das ist die entscheidende Frage. Also führt das dazu, dass es irgendwie einen Einfluss auf die Ergebnisqualität hat? Und bei den Influencern, das, was wir sehen, ist, dass wir in der Influencer Facts ja eine ganz breite Vielfalt an Influencer haben, die da teilnehmen. Das sind kleine bis große, das sind Nanos bis, also die müssen schon 10.000 bis 20.000 Follower mindestens haben, sonst kriegen die ihre Fälle nicht zusammen, aber Das sind auch Hero-Influencer. Mhm. Und die Response-Raten, sie sind bei allen ähnlich. Und wir haben eher Gamer drin, also eher so ein Tubor. Und dann haben wir auch so ein diverse eher weibliche Mode-Influencerinnen dabei. Wir haben auch eine Family-Influencerin dabei. Und das ist also eine sehr breite Bandbreite. Und die kriegen ihre Follower alle überzeugt. Und wenn einer sie besser überzeugt bekommt, weil vielleicht jemand, der so ein bisschen auch auf Nachhaltigkeitsthemen geht, der kriegt vielleicht mehr, aber die Repräsentativität dieser Gruppe ist trotzdem gegeben. Also weil ja. Genau. Also wir haben eben die Umfrage auch bei Twitch. Und da würde jetzt man
ja mal cool.
sagen, okay, weiß nicht, ob das jetzt so die richtigen sind, aber da kriegen wir sie halt auch von daher. Ja.
Wunderbar. Genau, und du hast jetzt schon die Influencer Facts erwähnt. Vielleicht fasst du noch mal einmal kurz zusammen, was das genau ist, was du mit diesem Wort umschreibst.
Also die Influencer Facts ist die ist eine Zielgruppenstrukturstudie, die größte Media-Studie für Influencer-Marketing in Deutschland. Die haben wir zusammen mit der Agentur Lucky Sherman entwickelt, einfach aus dem Grund heraus, dass wir gesagt haben, okay, wir können das nicht alleine stemmen. Lucky Sherman hat noch die Kontor Digital Media als Mediaagentur als Partner dabei und dann haben wir noch ein Mediaplanungstool Medimach dabei, um diese Mediaplanungssicht drin zu haben. Und das ist die Zielsetzung der Studie ist es, den Markt des Influencer-Marketing transparent und planbar zu machen und insbesondere beim Thema Influencer-Auswahl zu helfen. Das heißt, wegzukommen von dem reinen Auswahlkriterium Anzahl der Follower und irgendwelche Engagement-Raten alter Kampagnen, irgendwelche komischen hochgerechneten Männlein-Weiblein-Auswertungen, die mehr oder weniger gut stimmen. Man wegkommt hin zu qualitativeren Kriterien, die aber mit klassischen Medienkanälen auch vergleichbar sind. Also eine breite Soziodemografie, Einstellungen, also das, was in der Zielgruppendefinition der Kunden eben auch vorkommt. Diese Zielgruppen kann man in der Studie suchen und wie in einem klassischen Marktmedia-Planungstool, wenn ich das für eine Digitalkampagne mache als Mediaplaner, dann habe ich auch die Zielgruppenvorgabe meines Kunden. Diese Kriterien müssen in der Studie sein, das gebe ich dann in das Tool ein und dann sehe ich eine Rangreihe an passenden Umfeldern, wo ich mit wenig Streuverlusten oder mit einer hohen Zielgruppenpassgenauigkeit diese Menschen erreiche. Und genau das wollten wir für den Influencer-Markt auch machen, weil der sehr fragmentiert ist, ungefähr so fragmentiert wie die Anzahl Belegungseinheiten, die es so im Digital-Marketing gibt. Hm. Und genau, das Ziel ist es, die Studie ist auch mittlerweile eben offen für den breiten Markt, das heißt, jede Agentur, die irgendwie Influencer hat, jeder Werbekunde, der mit gewissen Influencern zusammenarbeitet soll, seine Influencer in die Studie bringen. Und für jeden Influencer gibt es dann eine Art Z-Card, mit der man sich dann, ist wie bei den Models, ne? Also keine Bilder, nein, aber das ist so quasi so ein Vergleichsinstrument für welche Zielgruppen habe ich denn eigentlich in meinem Portfolio, wen erreiche ich denn da eigentlich? Mhm. Nur wie viele, sondern es kommt tatsächlich darauf an, wie die strukturiert sind im Vergleich zu anderen. Und da sind ganz, ganz viele spannende Dinge drin, die viel mehr sichtbar machen, als das diese messbaren Dinge wie Klicks und Comments denn ermöglichen.
Ja, genau, also vielleicht können wir das echt so ein bisschen aufdröseln, was da so die spannendsten Findings waren, weil ihr habt ja wirklich im Endeffekt dadurch herausgefunden, was es beim Empfänger von Influencer-Marketing oder Influencer-Kommunikation wirklich auslöst, welche Wirkung erzielt wird beim Menschen quasi, der das anschaut, die Videos und so weiter. Also was waren denn da für dich so die spannendsten Erkenntnisse bei der Frage so, wie wirkt Influencer-Kommunikation wirklich?
Ich muss einmal noch aufdröseln, dass einmal haben wir die Influencer Facts. Die sind dafür da, dass ich im Vorfeld einer Kampagne die richtigen Influencer auswählen kann und da die richtigen, meine Zielgruppen überhaupt sehen, welche Zielgruppen kann ich erreichen im Influencer Marketing und bei wem erreiche ich meine Zielgruppen am besten, bei welchem Influencer. Also man kann so allgemein den Markt sich angucken in dieser Studie und erfährt, wie die Bindung zu den Influencern ist, was die für eine Aktivierungsstärke haben. Wir haben da neue KPIs eingeführt, die ich gerne dann auch in den Markt hinaustrage. wie Aktivierungspotenzial, Aktivierungsstärke. Also kaufen die Leute tatsächlich, wenn dieser Influencer was sagt, haben sie schon mal gekauft? Wie empfinden die die Werbedichte dieses Influencers und so weiter? Also das ist alles in der Influencer Facts drin. Das dient dazu, vorher diesen ganzen Markt, eine Influencer-Marketing-Kampagne planbar zu machen. Und dann gibt es die kampagnenbegleitende Werbewirkungsforschung. Da fragen wir auch so ein paar Strukturdaten ab, aber es geht in erster Linie darum, zu messen, wie die Kampagne funktioniert hat in der Zielgruppe. Mhm. Also wir gucken dann auch, welche Zielgruppe wurde erreicht in der Kampagne und wie wirkt sie vorher und nachher. Und das sind dann diese Brand-Uplift-Geschichten, wo die klassischen Werbewirkungs-KPIs wie Markenbekanntheit, Werbeerinnerung, einer meiner Lieblingswerte bei kampagnenbegleitender Marktforschung ist das Liking, also die Gefallen der Kampagne. Also das kann ich nicht an Klickraten abmessen. Also Branding und Klickraten haben ja nichts miteinander zu tun, was ich auch immer erzähle. Und das kann man eben in dieser kampagnenbegleitenden Werbewirkungsforschung sichtbar machen. Und die Influencer Facts, das ist mein großes Baby, mit dem ich gerade in den Webinaren unterwegs bin. Das ist halt endlich eine Marktmedia-Studie, die jeder nutzen kann, die kann man sich lizenzieren, sowas wie, manche kennen es vielleicht, die Best for Planning oder andere Marktmedia-Studien der Verlage und der Fernsehsender, die haben große Studien in den Markt gebracht und auch Google mit dem Consumer Barometer, um ihren Markt und Zielgruppen transparent zu machen und zu zeigen, wie sie erreicht werden können, über welche Medienkanäle. Und das machen wir eben fürs Influencer-Marketing mit der Influencer Facts. Und da sind eben neben Strukturdaten auch Dinge drin, wie im Influencer-Marketing haben wir jetzt eben diese Beziehungsstärke da sehr in den Vordergrund gebracht. Ne? Also das macht halt die Wirkung des Influencer-Marketings aus, dass ich sowas wie das Aktivierungspotenzial messe, nämlich ob man überhaupt schon mal Werbung wahrgenommen hat und kann man sich das grundsätzlich vorstellen, bei dem Influencer etwas zu kaufen.
Ja.
Zu tun, was der promotet hat, was der gut findet. Ist einem schon mal Werbung bei dem aufgefallen eigentlich? Und wie nimmt man das bei dem wahr? Wie viel Werbung hat der eigentlich in seinem Content und nervt das eigentlich? Hat man schon mal etwas getan, was er als Werbung quasi promotet hat? So, das sind die Dinge, die dann für die Auswahl des richtigen Influencers dann auch, finde ich, als Qualitätskriterien mit in Betracht gezogen werden sollten. Und da kommt eben raus, und die kann man teilweise auch mit klassischen Medienkanälen vergleichen, da kommt eben raus, dass die Leute wirklich eine ganz enge Bindung haben und diese Empfehlerqualität viel höher ist, als sie zum Beispiel bei Anzeigen ist. Und das Umfeld der Influencer einen wahnsinnig hohen Einfluss auf das hat, was eine Marke, die mit ihm zusammenarbeitet, als Botschaft hat und wie das bei seinem Publikum ankommt. Und das ist der Asset, den man sich kauft als Werbetreibender, wenn man mit Influencern zusammenarbeitet. Und das versuchen wir als Auswahlkriterium auch in dieser Studie deutlich zu machen und zu zeigen, was da an Potenzial drin steckt. Also eigentlich macht die Influencer Facts, zeigt das Wirkungspotenzial auf.
Ja.
Und hilft zu entscheiden, um mehr Budget dafür zu bekommen, in Influencer-Marketing zu investieren. Und kampagnenbegleitende Werbewirkungsstudien, die sind kampagnenbezogen, zeigen klassische Brand-Uplifts auf. Auch da zeigt sich, dass das auf einem viel höheren Niveau funktioniert. Und macht das eben deutlich. Also macht dann sichtbar, ex post, wie die Kampagne funktioniert hat, um für die nächste hoffentlich noch besser zu werden.
Und
noch
zu optimieren. Und
ganz genau.
Ja.
Wie es in anderen Medien auch funktioniert.
Das heißt, bei allem, was du jetzt so bisher gesehen hast, du bist ja wahrscheinlich ja genau sehr tief eingestiegen, hast viele Erkenntnisse rausgezogen. Würdest du sagen, dass sich Influencer-Marketing generell für beide Richtungen eignet? Also einerseits für das sehr stark performance-orientierte Marketing, was sehr vielleicht auch auf Sales abzielt, und andererseits aber auch auf wirklich so Stärkung der Marke, Stärkung der Beziehungen von Konsumenten zu einer Marke, also die weichen Faktoren, wenn man es mal so nennen will?
Also ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich bin halt total der Branding angeht. Ne? Also ich finde es immer schwierig, auch im Digitalbereich, die Kunden wollen sagen, ach, wir wollen eine Branding-Kampagne machen, und dann rufen sie am nächsten Tag an und fragen, wie sind denn die Klickraten? Und die Agentur hat aber die Creatives natürlich auch auf die Branding-Ziele angepasst und nicht tausendmal gesagt, klick mich. Und der Call to Action war eben nicht optimiert auf wohl Klickraten. Und dann gucken sie auf den Klick, und der Klick hat definitiv nichts mit Branding zu tun. Genau. Da muss ich entscheiden als Kunde, was will ich? Will ich Performance oder will ich Branding? Und ich sage, ist schon dann doch die klassische Wirkungspyramide ohne eine klare Brand-Positionierung. Und wenn die Marke bei mir als Konsument noch nicht angekommen ist und ich da keine Meinung zu habe, warum sollte ich denn da irgendwas tun und kaufen? Mhm. Das heißt, ich muss doch Branding haben, damit ich überhaupt eine Performance, wenn man das dann so nennen möchte, zu erzielen. Das heißt, Branding ist die Grundlage für alles, und ich kann den Schritt nicht überspringen. Und zu Branding gehört eben auch Awareness, und die messe ich eben nur, wenn ich die Kunden auch frage oder die Leute frage, habt ihr denn die Marke wahrgenommen? Wenn ich nur auf Klicks gehe, dann kann ich das Werbemittel dann auch optimieren. Das heißt noch lange nicht, dass die Leute wissen, worauf sie da geklickt haben. Also, oder von wem es war, oder eine gute Meinung dazu haben.
Ja.
Dafür, ich propagiere das ich erzähle seit Jahren, dass Klickraten und Brandingwirkung nichts miteinander zu tun haben. Zeigt da auch schöne Studien, Meta-Analysen und so weiter, aber es kommt irgendwie nicht an, weil es ist ja so schön messbar. Und ich würde mir wünschen, dass im Influencer-Marketing nicht das Gleiche passiert, dass letztlich nur, weil es so schön messbar ist, nur auf Followerzahlen geguckt wird und irgendwelchen Engagement-Raten, die ich sonst wie faken kann, und weil sollten nicht die Auswahlkriterien sein und die Kriterien, wonach man Kampagnen bewertet.
Ja, ja, da läufst du bei mir als Markenstrategin eh offene Türen ein mit deinem Plädoyer. Wundervoll. Was würdest du denn aber generell sagen? Also es gibt ja nun mal wirklich, also beide Seiten. Ich merke auch, dass das Thema Reichweite bei Kunden immer noch eine Riesenrolle spielt. Das heißt, selbst wenn man irgendwie die tollste Kreativkampagne gebaut hat, irgendwie auf Branding abzielt, dann wird am Ende doch nur gemessen, okay, also wie viele haben es jetzt wirklich gesehen? Wenn wir jetzt auf dieses Thema Brand Uplift oder halt Imagepflege oder Beziehungsaufbau gehen, welche Faktoren würdest du denn dann abfragen, um nachzuweisen, hey, das hat wirklich geklappt, das hat einen Effekt in dem Bereich?
Also man sollte ganz klar im Vorfeld, und das haben die meisten Agenturen ja nicht, weil es der Kunde oft selber nicht so richtig weiß, die wollen immer alle beides, wissen, was sind die konkreten Kampagnenziele, und darauf optimieren, und das kann ich dann auch messen. Das heißt, eigentlich gibt es kein das der eine Lieblings-KPI, den man da messen kann. Wenn ich eine Awareness haben möchte, dann sollte ich gucken, ob die Markenbekanntheit tatsächlich gestiegen ist in der Zielgruppe. Was mich aber, also ich bin großer Fan davon, die Kampagne und die Inhalte zu evaluieren. Ich bin großer Fan von Pre-Testing von Kampagnen und von Botschaften und zu fragen, wie es denn, nicht nur, wie es gefallen hat, das ist ein Standard-KPI, den wir reinnehmen, den Liking-Wert, sondern auch tiefer reinfragen, wie die Kreation. Die Leute sollen sich das Ganze nochmal angucken, die Kampagne sich damit auseinandersetzen, und dann frage ich da eben rein, findet ihr das gut, die Idee? Also mal im Vorfeld in die Community reinzufragen, passt das? Ich hätte auch total Bock, jetzt mal so irgendwie mal dieses Thema Brandpotenziale im Influencer-Marketing zu untersuchen und vorher die Communities zu fragen, wirklich, passt das eigentlich zu dem Influencer? Und da könnte man so coole Brandstudien machen, die eine Vergleichbarkeit schaffen, so eine große Landschaft von Influencern, die man mal so klassische Markenwerte irgendwie aufteilt und die Leute fragt, passt ja Brandfit, also passt eigentlich diese Art der Kreation, diese Kampagne, das, was der vorhat, also im Fall von den Volksbanken, Raiffeisenbanken war es so eine Charity-Aktion. Passt das? Findet ihr das gut, wenn ihr das macht? Und das sollte man, dafür könnte man ein paar Euro vorher in die Hand nehmen, da mal reinfragen, ob, und die so ein Konzept abfragen bei den Leuten. Das würde, finde ich, eine ganze Menge schaffen, um nicht so ein Desaster zu haben, wie in dem Vorzeigebeispiel, irgendwie Influencerinnen sitzen in der Badewanne von Wifis und so. Das gibt halt ja so viele schlechte Beispiele, wie man Kampagne nicht machen sollte. Bevor man viel Mediageld investiert, bin ich ein ganz großer Fan, die Kreation stärker in den Fokus zu drücken.
Ja. Genau. Warum, also was glaubst du, sind so im Moment die größten Hindernisse dafür, dass das passiert? Weil in der Breite ist das ja im Moment einfach noch nicht so, würde ich sagen. Ne? Also was glaubst du, was hält die Leute zurück? Sind es dann die Kosten am Ende oder auch noch andere Dinge?
Ja, für Marktforschung wird ja, das ist etwas, was das ist anstrengend. Die haben erstmal ihre normalen Hausaufgaben zu machen. Ne? In unserer Entscheiderstudie unter den Content-Marketing-Entscheidern, die waren, finde ich, ein bisschen früher dran als die Influencer-Marketeers, ging es auch ganz stark darum, erstmal, okay, die Hälfte hat eine Strategie, die andere Hälfte nicht. So erstmal irgendwie zu wissen, welche Ziele habe ich eigentlich. Die Erfolgsmessung steht auf der großen Hitparade der Herausforderung ganz oben. Das ist bei den Content-Marketing-Entscheidern so und bei den Influencer-Marketing-Entscheidern ebenfalls, sagt die BVDW-Studie vom letzten Jahr. Ganz oben ROI-Messung, ja. Aber erstmal haben die ganz große operative Hausaufgaben zu machen. Wie wähle ich den richtigen aus? Was mache ich da eigentlich? Wie kann man denn tolle Ideen generieren? Vertrauen zu gewinnen, wie ich eigentlich Verantwortung abgebe für meinen Content und zu verstehen, dass es kein Push-Kanal ist, bei dem ich meine Botschaften einfach, ich belege ja einen Influencer nicht wie eine Anzeige und habe dann Platz und dann kann ich meine Werbebotschaft rausposaunen, sondern es als Chance zu begreifen, richtig coole Sachen zu machen, um die Marke ins richtige Licht zu rücken und die Zügel loszulassen und so. So, und da haben die, glaube ich, noch ihre Hausaufgaben erstmal zu machen. Da kommt dann Werbewirkung und Nachweise kommen da
ganz,
ganz weit hinten. Und auch, wir merken das bei der Influencer Facts, die Influencer haben erstmal nicht so ein Interesse daran, ihre Strukturdaten in irgendeiner Form, ihre Zielgruppendaten transparent zu machen. Die sagen ja, ich kenne meine Community eigentlich.
Genau.
Haben ja nicht diese Mediaplanungsdenke. Also die müssen erstmal in die Richtung kommen, dass da ein Wunsch entsteht, auch seitens der Werbekunden, die dann sagen, ich will transparente Zahlen haben. Was? Ihr seid Influencer Facts, dann will ich den Influencer gar nicht buchen. Ja. Das sollte eigentlich eine Währung werden. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Aber da, so weit sind die noch gar nicht, weil die sind noch weiter vorne im ganzen Prozess. Und die Entscheider sagen dann in den Studien, ja, wir haben ein Problem bei der Influencer-Auswahl und da wollen wir ein ROI messen. Aber die haben noch ganz viele operative Hürden, glaube ich, zu nehmen. Wo kriegt man das Budget her? Mit wem rede ich? Ist es Performance? Ist es Branding? Also das haben wir alle schon vor Jahren im Digitalbereich auch gehört. Und so geht es denen jetzt auch. Und Marktforschung steht da meistens ganz hinten. Ist anstrengend. Fragebogen abstimmen im Unternehmen ist anstrengend. Was macht man mit den Ergebnissen? Was heißt das denn dann eigentlich? Und so. Momentan sind es die Pioniere, die auf bei anderen Kanälen mit Zahlen und Fakten zu überzeugen sind. Und die finden das dann cool. Mit denen macht man coole Cases, wie wir eben mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken auch gemacht haben. Dafür gibt es dann tollen Bronze beim Deutschen Digital Award, unter anderem, weil sie Marktforschung gemacht haben. Ja. Dann spricht sich das rum und dann sagt der Werbemarkt irgendwann, ja, ich will auch solche Nachweise für das Thema. Geht mir weg mit Influencer-Marketing. Wenn ihr mir nicht nachweisen könnt, dass das Zeug funktioniert, dann gebe ich euch kein sechsstelliges Budget dafür oder mehr. Sondern dann kriegt ihr mal so diese Testbudgets. Und eine Marfo kostet auf jeden Fall vierstellig und je nachdem, was man macht, könnte es auch fünfstellig werden. Also unsere Projekte kosten meistens irgendwas zwischen 5.000 bis 10.000 Euro. Mhm. Und wenn es richtig cool wird, kostet es entsprechend mehr. Klar, so ein Influencer-Fact ist natürlich mehr, aber so, man kriegt für so ein vierstelliges Budget, kriegt man eine ganze Menge hin. Und eine Kampagne kostet im Durchschnitt, ja, das kommt ja eben drauf auf die Größe und früher bei den Digitalvermarktern war es dann auch so, wenn ein Kunde eine bestimmte Mindestgröße bucht, dann ist die Marfo eben on top, dann kriegt man das quasi dazu. Und so wird sich das vielleicht im Influencer-Marketing auch entwickeln. Wenn die Budgets größer werden, dann kann man auch 10% oder 5 bis 10% für Marfo davon abknapsen und sagen, okay, das ist es mir jetzt wert, dass ich mehr Insights bekomme, um meine Kampagnen in Zukunft noch besser zu machen und noch effizienter und die Zielgruppen noch besser zu erreichen, weil ich die richtigen Influencer erreiche, weil ich nichts den Schornstein rausschicke und weil ich die Kreation besser mache und weil das einfach alles besser zusammenpasst. Und in diesen Optimierungsprozess gehört für Media eben auch Forschung und das muss der Influencer-Marketing-Markt noch lernen.
Ja, wundervoll. Genau, also ja, du hast so viele tolle, richtige Dinge angesprochen, wo ich glaube, dass einfach genau noch ein Weg zu gehen ist für sehr viele Teilnehmer, damit sie eben nicht enttäuscht aus solchen Kampagnen dann am Ende herausgehen und sich fragen, okay, was hat es mir denn jetzt gebracht? Also ja, ich hoffe, dass wir das irgendwie langfristig schaffen, dass diese Awareness, dass man auf jeden Fall dann auch was investieren muss, vorher und nachher, um zu zeigen, dass es geklappt hat, dass es ein bisschen klarer wird bei den Leuten. Mhm. Okay, aber so dieses Ding ROI, das kann man auf jeden Fall, also auch mit den jetzigen Technologien und Grundlagen einfach messen, oder? Wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, wenn ich weiß, das ist mein Ziel und das sind meine KPIs und mit meiner gecheckten Messmethodik und so, dann kann ich am Ende komplett zeigen, was es gebracht hat.
Ja. So, ja, grundsätzlich, dann kommen immer die nächsten Kritiker, die sagen, ja, das will ich doch jetzt aber auch mit Fernsehen und Print und allen anderen Kanälen vergleichen.
Vergleichen, aber genau. Ja.
Vielleicht fängt man einfach erstmal, ich meine, ich mache seit 20 Jahren Werbewirkungsstudien für Digitalkampagnen. Und ich weiß, ich sehe schon an den Daten, ob die Kreation gut war oder schlecht. Ich sehe sie quasi vor mir und ein Uplift nachzuweisen ist überhaupt kein Problem. Und ein Uplift ist für kleine Marken leichter als für große Marken, weil wenn die eh schon auf einem hohen Niveau sind, kann man halt nicht noch 50% draufpacken. Und es fragt nie ein Kunde nach, wie gut war denn der Uplift? Das finde ich immer noch faszinierend. Ich meine, das ist schon Jahren so und ich frage mich immer, warum kein Kunde fragt, wie gut denn das ist. Also ich bin dafür zuständig, jetzt Benchmarks zu liefern und dem Markt zu zeigen, was ist denn ein guter Wert? Und ich sehe halt im Vergleich zu meiner Erfahrung mit im Digitalbereich, dass Influencer-Kampagnen wirklich richtig, richtig gut funktionieren, wenn sie gut sind. So ist es im Digitalbereich auch. Wenn die Kreation richtig gut ist, dann funktioniert es auch gut und das lässt sich spielend nachweisen. Und das kann man auch mal ins Verhältnis zu durchschnittlichen Uplifts setzen. Und das mache ich, also das ist meine Passion quasi, das mit dem Markt auch zu machen, dass man Benchmarks hat, dass man weiß, was ist denn guter Wert. Also die sind schon sowieso auf einem höheren Niveau als klassische Medien und ich was so Glaubwürdigkeit und so angeht. Und da den Kunden zu helfen, da die richtige, den Trade-off zwischen Reichweite und Qualität des und Zielgruppenpassgenauigkeit zu finden und dafür eben Werte zu liefern, was eigentlich ein guter Trade-off ist. Ne? Also man kann sich auch optimieren, aber vielleicht erstmal mit einem guten Gefühl anfangen und dann immer Schritt für Schritt es besser machen. Und da möchte ich gerne mit Daten, vergleichbaren Daten und Transparenz helfen.
Ja. Großartig. Was würdest du denn sagen, so generell, wenn du auf die Branche blickst? Also ich habe das Gefühl, du gehst jetzt einfach voran und bringst da jetzt einfach, also du schaffst einfach Tatsachen, ne? Und sagst so, das ist jetzt ein Angebot, was man machen kann, was vielleicht langfristig ein universeller Standard werden könnte. Wenn du jetzt generell auf die Branche blickst, wie weit ist das Thema Werbewirkungsforschung schon im Influencer-Marketing im Moment vorangeschritten? Würdest du sagen, ist es noch im Anfangsstadium oder schon so recht weit entwickelt oder schon sehr weit? Ich weiß es nicht.
Wir sind total am Anfang. Ich fühle mich wie damals beim Kinney Report, als wir das für den Digitalbereich mit dem Cookie-Tracking entwickelt haben mit einer Agentur zusammen. Wir haben den Case letztes Jahr gemacht und jetzt geht's los, dass wir eben auch für viele Kunden das umsetzen. Da sind jetzt so die Nullmessungen draußen und Anfragen und Agenturen bieten das ihren Kunden an. Und da muss man ja auch erstmal gucken, wie die Kunden drauf anspringen. Nicht jeder Kunde ist gleich, ne? Und das wie mit anderer im Digitalbereich auch. Manche Kunden bekommt man eben, das ist das Sahnehäubchen oder eben der entscheidende Faktor, dass man sagt, und dann haben wir auch noch eine Marktforschung, mit der wir das belegen können. Kostet das und das extra oder wir teilen uns die Kosten und machen so einen Case nach draußen und dann erzählt man, ja genau, und da sind wir total am Anfang. Also wir machen jetzt, also ich kenne nur unseren Case, ehrlich gesagt, der mal so eine Werbewirkungsstudie gemacht hat. Ja, und ich finde ja sowieso unseren Ansatz am besten, das so zu machen.
Ja, klar.
Also man kann das auch mit Gamification machen. Wir machen es mit der Baumspende. Ja. Grundsätzlich ist es halt total innovativ. Wir haben das letztes Jahr entwickelt. Und ich kenne auch niemanden anders, der es sonst macht.
Ja, also ich hatte ja super viel recherchiert und bin dann eben gerade auch speziell auf dich zugegangen, weil ich das eben auch so herausragend, also im ganzen Feld fand. Es ist einfach hervorgestochen, weil es ja nichts Vergleichbares so wurde zumindest in meinen Feed gespült. Ja, genau.
Ja, da bin ich auch so in so einem Forscher-High sozusagen.
Ja.
Es macht total Spaß, einen Markt für sich neu zu definieren und da mit innovativen Ideen voranzugehen. Und ich halt im Digitalbereich machen alle Vermarkter jetzt dieses Cookie-Tracking letztlich, um Uplift-Studien zu machen.
Ja.
Alle mit einem etwas anderen Fragebogen, aber gibt es dann eben auch Benchmarks. Und wir haben damals diesen Kinney Report gemacht mit dieser maltesischen Kräuterlimonade, haben wir einen Kunden kriegt, sozusagen, um mal so einen Case zu machen, um die Methode zu zeigen, dass das geht. Und da spreche ich mich heute noch. Okay, es sind alte Hasen, die mich drauf ansprechen. Also, Frau Gärtner, Sie waren das damals mit dem Kinney-Report, den kenne ich auch noch und ich finde es so witzig. Und genau, ich würde mich sehr freuen, wenn ganz, ganz viele Kunden so einen Werbewirkungsnachweis auch im Influencer-Marketing nachfragen würden bei ihren Agenturen. Und dann kommen die Agenturen hoffentlich auch alle auf uns, das mit uns zu machen, klar. Ja.
Genau, und wenn wir das jetzt mal so als Anstoß nehmen, um jetzt in die Zukunft zu blicken, was glaubst du, was wird noch passieren? Was sind so deine Thesen für die Zukunft vielleicht?
Ja, ich hoffe, dass das Influencer-Marketing nicht in so eine Performance-Falle tappt, wie eben der Digitalbereich sehr stark hat. Ne? Die gucken, ich habe das Gefühl, sie gucken alle sehr, sehr stark nur noch auf Performance. Alles ist automatisiert, sehr, sehr datengetrieben. Und Daten sind in dem Sinne eher eben das, was ich direkt messen kann. Also viele Daten. Es ist alles noch so Big Data und Algorithmen getrieben, die keiner mehr versteht oder erklären kann. Ich würde mir wünschen, dass man diese Transparenz und erklärbare Daten stärker in den Fokus rückt, dass man vergleichbare Zahlen zu anderen Kanälen hat. Und das sind eben diese klassischen Mediastudien. Diese Art zu denken ist schon auch im Influencer-Marketing nicht schlecht. Aber andererseits muss auch der Werbemarkt irgendwie stärker verstehen, dass das Influencer-Marketing eben nicht ein klassischer Werbemediakanal ist, den man einfach belegen kann. Das ist anders. Und das zu optimieren und das besser zu machen und optimal in seinen Mediamix einzufügen, das würde mich sehr freuen, wenn die Branche das besser hinbekommt als, ich finde, der Digitalbereich. Der ist mir eigentlich zu technisch und zu performanceorientiert getrieben geworden. Und ich laufe da mal mit meinen Branding-Thesen und meinen testet doch bitte eure Kreation und haut nicht immer nur Masse raus in die Welt. Ja. Haben alle so einen Overkill an, dieser Content-Shock. Ist Content-Shock und die Aufmerksamkeitsökonomie, die sind einfach dicht, die Leute. Ich würde mich mehr freuen, wenn wir einfach gute Kampagnen machen und dafür die richtigen, mit den richtigen Influencern, dann passt das doch alles. Sind alle glücklich.
Ja, absolut. Das ist ein so schönes Schlusswort, dass ich das direkt jetzt so stehen lassen möchte. Hast du wundervoll gesagt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr gerne. So, das war die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielleicht auch ein bisschen angestupst, das Thema Werbewirkung nochmal für eure eigenen Kampagnen verstärkt mitzudenken. Es ist für mich echt ein super spannendes Thema, weil die steigenden Budgets natürlich auch, das sieht man ja, zu einem gesteigerten Anspruch aller Entscheider geführt haben, die mehr Professionalität und mehr Nachweis über die tatsächliche Wirkung natürlich dann auch wollen. Auch damit sie vielleicht mit anderen Werbeformen, in die aktuell noch Geld fließt, vergleichen können und entscheiden können, worauf sie sich jetzt mehr fokussieren. Ich höre in den letzten Wochen auch bei meinen Interviews immer wieder raus, dass das Testen bei den erfahrenen Firmen, die schon sehr viel Influencer-Marketing machen, längst vorbei ist und die Budgets größer werden, weil den Entscheidern dort zumindest mittlerweile klar ist, was funktioniert und was nicht. Aber das würde mich generell einfach mal total interessieren. Wie ist es bei euch? Wird das Thema sowas wie Brand-Uplift-Studien und so weiter im Influencer-Marketing überhaupt schon diskutiert? Oder sind es vor allem noch die klassischen, Social-Media-KPIs oder Indikatoren wie Reichweite, Views und Engagement, die für euch gerade hauptsächlich relevant sind? Über dieses Thema werde ich auch, wie gesagt, verstärkt in den nächsten Wochen noch intensiv mit meinen Gästen sprechen, die noch kommen. Schreibt mir dazu aber gerne auf LinkedIn und auch für alle sonstigen Fragen und Anregungen. Das fände ich super. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Shownotes unter der Folge. Ein kleiner Teaser schon mal zum Buch, den Case, den wir da besprochen haben, zu Quid, den habe ich euch auch nochmal verlinkt. Und der wird auch im Buch wahrscheinlich als Case Study nochmal extra aufgeführt. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich freue mich generell sehr auf euer Feedback, lade euch immer wieder gerne dazu ein, diesen Podcast zu abonnieren in der jeweiligen App eures Vertrauens. Bewertet den Podcast unbedingt bei iTunes und teilt ihn auch sehr gerne mit euren Freunden oder Kollegen. Und ja, ich bedanke mich schon jetzt sehr für eure Zeit und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.